Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 207, die Schweigespirale. Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie mir zuhören. Zunächst eine Bitte um Entschuldigung. Mein Podcast aus der vergangenen Woche ging leider nicht online. Das haben wir zu spät gemerkt. Jetzt ist er online. Ich hoffe, dass Sie ihn noch nachhören können, wenn Sie wollen. Die Nummer 206 mit etwas Verspätung über das Buch »Wenn ich nicht mehr laufen kann, renne ich« von Karl-Heinz Bilz. Ein Buch, das ich begleiten durfte für den ersten Millionär aus der Höhle der Löwen bei Vox. Heute dann also die 207 und mein Thema heute ist die Schweigespirale. Vielleicht haben Sie von diesem Wort schon einmal was gehört. Es ist ein publizistisches Konzept, also es hat mit öffentlicher Kommunikation zu tun. Zurück geht die Schweigespirale oder das Konzept der Schweigespirale auf Elisabeth Nölle-Neumann, die berühmte Meinungsforscherin vom Allensbach-Institut, die das Konzept in den 70er Jahren auf die Beine gestellt hat. Wir hatten damals natürlich eine andere Öffentlichkeit und andere Medien als heute, also in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, wenn Sie es erlebt haben, ARD, ZDF und die dritten Programme, meistens noch in Schwarz-Weiß, das Farbfernsehen kam dann irgendwann Mitte der 70er auf, 74 glaube ich, kamen da die ersten Geräte raus, nageln Sie mich da nicht fest. Auf jeden Fall, es war eine Zeit ohne Netflix, es war eine Zeit ohne Dschungelcamp und es war eine Zeit, die völlig anders ist als heute. Es war auch eine Zeit, in der wir noch den Gatekeeper hatten, also den Torhüter, den Wächter, der an der Schranke steht und der sagt, welche Information erblickt das Licht der Öffentlichkeit und welche Information nicht. Diesen Gatekeeper gibt es natürlich auch heute noch, wenn eine Redaktion entscheidet, welche Themen sie bringt und welche Themen sie nicht bringt, dann sind das natürlich Gatekeeper. Auch eine Redaktion, die entscheidet, ob sie einen Leserbrief abdruckt oder nicht, erfüllt exakt diese Gatekeeper-Funktion. Heute sind wir theoretisch alle Sender, das heißt, Sie dürfen jederzeit einen Blog eröffnen, eine Podcast-Reihe eröffnen, Sie dürfen eine Plattform gründen, auf der Sie Journalismus betreiben. Abgesehen von irgendwelchen Lizenzen, die fürs Versenden von Rundfunk nötig sind, dürfen Sie natürlich gemäß Artikel 5 GG journalistisch arbeiten, denn die Presse ist frei. Und Journalismus ist natürlich auch ein freier Beruf. Das hat seine Gründe in der Pressefreiheit in Artikel 5 GG. Das heißt, jeder und jede kann und darf, vor allem darf, natürlich Journalismus machen. Wie gut der dann ist, kann man sehen. Das ist dann eine handwerkliche Frage. Aber zunächst einmal, vom Recht her, öffentlich zu kommunizieren, haben wir das alle. Das hat leider zur Folge, wie Sie wissen, kritisiere ich das ein wenig, dass auch Amateure plötzlich glauben, sie seien Profis. Aus meiner Sicht gehört ein bisschen Handwerk zur öffentlichen Kommunikation, also Kenntnisse über den Unterschied zwischen Tatsachen, Meinungen, Vermutungen und so weiter und so fort. Und damit ist es zurzeit nicht so gut bestellt. Jetzt gibt es zahlreiche neue Medien, die so in der Internetgeschichte dazugekommen sind, die den alten etablierten Medien vorwerfen. Sie seien irgendwie, naja, aus altem Holz und sowieso Lügenpresse und was auch immer, wie man diese Medien bezeichnet. Es gibt sicherlich sehr viele Kritikpunkte an Medien, doch das, was im Wesentlichen diese Leute stört, dürfte tatsächlich diese Gatekeeper-Funktion sein. Also diese Entscheidung, was kommt rein, was kommt nicht rein, die geht vielen außerhalb der Medien auf die Nerven, weil sie denken, naja, warum haben die denn ein Privileg und wir nicht? Warum dürfen die Öffentlichkeit bekommen und wir nicht? Es gibt unglaublich viele Kriterien, nach denen Redakteure entscheiden, ob eine Nachricht in die Öffentlichkeit kommt oder nicht. Das sind die sogenannten Nachrichtenfaktoren. Also ist etwas aktuell? Ist es wirklich relevant? Ist es wirklich dann auch zulässig? Und so weiter. Also diese ganzen Kriterien, die nicht in Stein gemeißelt sind, die kann man so definieren und so definieren. Es gibt auf jeden Fall Kriterien, wonach eine Redaktion entscheidet, ob eine Nachricht die Öffentlichkeit erblickt oder nicht. Wenn Sie jetzt sagen, ich mache mein eigenes Medium auf, werden Sie sofort etwas feststellen. Sie werden feststellen, hui, ich bin ja Gatekeeper. Ich entscheide ja plötzlich, was reinkommt und was nicht reinkommt auf meine Seite, in meinen Blog, in meine Podcast-Folgen. Das heißt, Sie entscheiden, welche Themen Sie bringen und schon verhalten Sie sich wie die klassischen Redaktionen auch. Sie sind Gatekeeper. Es geht gar nicht anders. Wir müssen Gatekeeper sein, denn zu entscheiden, was wir senden, das impliziert immer auch die Entscheidung, was wir nicht senden. Ja, also ein Thema einzugrenzen bedeutet natürlich immer auch, es abzugrenzen nach außen. Was gehört rein? Topic. Was gehört nicht rein? Off-Topic. Jetzt aber zur Schweigespirale. Ich habe diesen Ausflug zum Gatekeeper deswegen gemacht, weil die Modelle und vor allem auch die jüngere Geschichte mit dem Thema Schweigespirale zusammenhängen. Zunächst einmal stelle ich das Konzept vor. Elisabeth Nölle-Neumann ging damals davon aus, dass Massenmedien, vor allem Fernsehen, die Meinung beeinflussen. Das dürfte damals auch so gewesen sein. Das ist heute auch noch so. Allerdings ist das ganze Thema natürlich rückläufig. Auch weil wir unfassbar viele alternative Medien haben. Und damit meine ich jetzt nicht alternative Medien im Sinne von rechtem Rand, sondern ich meine alternative Medien auch, zum Beispiel Podcast. Ich meine alternative Kanäle, Blogs, Webseiten und so weiter, die es früher nicht gab. Wir können auch neue Medien sagen, meinetwegen. Die Begrifflichkeiten sind mir da an der Stelle nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall, diese Vielfalt, die wir heute haben, die hatten wir zu Zeiten von Elisabeth Nölle-Neumann nicht. Trotzdem gilt auch heute, was sie damals gesagt hat. Also, sie sagt, die Massenmedien, die erzeugen eine Meinung. Sie üben sozusagen Einfluss aus auf die öffentliche Meinung. Und jetzt passiert Folgendes, diese Medien suggerieren der Öffentlichkeit eine bestimmte Meinung, die sehr viel Präsenz hat, weil sie eben in den Medien kommt, sei eine Mehrheitsmeinung. Das ist aber nicht gesagt. Wenn jetzt die Journalisten, die bei diesen Medien arbeiten, eine Minderheit vertreten, dann können sie zum Beispiel eine bestimmte politische Ansicht, können sie dann als Mehrheitsmeinung ausgeben. Also ich sage mal, wenn so ein Journalist bei einem Sender SPD wählt oder Grüne wählt, und das sind ja die beiden Parteien, die vorrangig von Journalisten gewählt werden, jedenfalls zum großen Teil, dann können diese Menschen aufgrund ihrer publizistischen Macht aus einer möglichen Minderheitsmeinung eine Mehrheitsmeinung machen. Also, ich bin in einer Minderheit, arbeite bei einem Medium. Dadurch, dass ich sehr viel Reichweite habe, erreiche ich unfassbar viele Menschen. Die hören zwar nur meine Einzelmeinung, aber weil die Reichweite so groß ist, denken sie, wow, das hat Öffentlichkeit, das denken die anderen auch. Und jetzt kommt der Effekt, den Frau Nölle-Neumann mit der Spirale meint. Sie sagt, die Menschen übernehmen jetzt Schritt für Schritt diese Meinung, die sie für eine Mehrheitsmeinung halten. Diese Meinung mag eine Minderheitsmeinung sein, also de facto, aber in der öffentlichen Wahrnehmung erscheint sie als Mehrheitsmeinung. Und jetzt kommt die Angst des Menschen alleine dazustehen, die Angst vor Isolation, und dann schließen sich die Menschen der scheinbaren Mehrheit an und dann wird diese Minderheitsmeinung zur tatsächlichen Mehrheitsmeinung. Analog funktioniert es auch umgekehrt. Eine wahrgenommene Minderheitsmeinung wird dadurch tatsächlich zu einer Minderheitsmeinung, selbst wenn sie zuvor eine Mehrheitsmeinung war. Warum bringe ich jetzt dieses alte Konzept heute in einem Podcast? Aus einem einfachen Grunde, wegen der Blase, wegen der Bubbles. Angenommen, Sie bewegen sich nur noch unter Ihresgleichen, also so wie in einer Sekte. Sie hören nur noch Menschen, die Ihrer Meinung sind. Sie lehnen Veröffentlichungen ab, die Ihnen widersprechen. Und Sie sind umgeben von Menschen, die so denken wie Sie. Dann werden Sie, auch wenn Sie eine kleine Gruppe sind, irgendwann denken, dass das die Realität ist. Wir beobachten das bei Sektenmitgliedern. Eine Sekte beginnt ja, ihre Mitglieder von der Öffentlichkeit abzuschirmen oder Kontakte zu Andersdenkenden zu unterbinden, weil es um die Sicherung von Macht geht. Das heißt, eine Sekte nutzt das Prinzip der Schweigespirale ganz massiv. Wir umgeben uns nur noch mit Menschen, die das bestätigen, was wir sowieso denken. Wir besuchen die entsprechenden Gesprächskreise, Abende, Gottesdienste, was auch immer. Und wir haben dann plötzlich den Eindruck, dass die uns umgebende Welt, also diese kleine Welt, diese Bubble, tatsächlich die Realität sei. In der Tat ist es nur ein kleiner Ausschnitt aus der Realität, aber das ist uns in unserer selektiven Wahrnehmung egal. Das nehmen wir nicht wahr. Sie müssen jetzt kein Sektenmitglied werden, aber Sie können sich selbst mal beobachten, wie es um Ihren Medienkonsum steht. Wenn Sie jeden Tag nur die Bild-Zeitung lesen und nichts anderes, dann werden Sie sich in einer anderen Bubble wiederfinden, als wenn Sie jeden Tag die Süddeutsche lesen. Sie haben es mit unterschiedlichen Framings zu tun. Deswegen auch lesen gute Journalisten alle möglichen Blätter. Also bei uns an der Uni, Institut für Publizistik, da lagen natürlich auf den Tischen die FAZ und meinetwegen auch der Kicker rum, aber natürlich auch die BZ und die Bild-Zeitung, weil es darum geht, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Nur weil ein Trash-Blatt vor mir auf dem Tisch liegt, heißt das ja nicht, dass ich mich mit den Inhalten darin gemein mache. Publizistische Laien glauben, wenn jemand ein bestimmtes Blatt liest, sei er dieser Meinung. Das ist bei manchen Menschen auch der Fall, aber nicht bei professionellen Journalisten. Das heißt, wenn Sie als Journalistin oder als Journalist arbeiten, dann sollten Sie schauen, dass Sie nicht in einer Blase versinken. Wer also, sagen wir mal, bei der Taz arbeitet, der sollte wissen, dass er in einer Nische, in einer Blase sitzt. Ich denke, das wissen die Kollegen da auch. Ebenso wissen die Leute bei der Bild-Zeitung, für welches Blatt sie schreiben. Journalisten wechseln übrigens, also zahlreiche Leute bei der Bild waren früher beim ZDF und so weiter und so fort, während die Laien denken, das seien abgezirkelte Areale. Unterm Strich ist es das Handwerk, Informationen so aufzubereiten, dass sie zum Blatt, zur Linie, zum Sender passen. Und jetzt nochmal den Bogen zu heute, zu den alternativen Medien im Sinne von rechter Rand. Sie erkennen ja klassische Medien unter anderem auch daran, dass da Themen laufen, die, weiß ich nicht, gar nicht so wichtig sind, gar nicht so interessant sind. Also eine klassische Tageszeitung, Regional-, Lokalzeitung hat auch ihre Sonderseiten. Wie begrüne ich meinen Balkon? Wie entscheide ich, welche Winterreifen ich kaufe? Lauter solches Zeug. Solche Tageszeitungen haben auch eine gewisse Chronistenpflicht. Das heißt, sie berichten darüber, wenn da der Kaninchenzüchterverein am See sein Sommerfest macht mit Bratwurst und Pommes, dann berichten die darüber, weil es sozusagen ins Archiv gehört. Gute Redaktionen erfüllen diese Chronistenpflicht und schauen, dass man rückblickend im Archiv die Zeitgeschichte nachvollziehen kann. Wenn Sie sich jetzt die sogenannten alternativen Medien anschauen, in denen solche Glaubenssätze und Weltbilder geprägt werden wie Impfungen töten und Russland ist ein friedliches Land und der Westen hat den Krieg begonnen, dann schauen Sie mal, ob auch diese Medien die Chronistenpflicht erfüllen und ich sage Ihnen, nein. Dort finden Sie nur Agenda, Propagandaartikel. Da finden Sie nichts, was irgendwie ein Ratgeberjournalismus wäre, sondern da geht es im Wesentlichen nur um Propaganda. Das ist eines der ganz wichtigen Kriterien, diese Medien zu erkennen. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Konsumenten dieser Medien, dieser Propagandamedien, sich in einer Spirale befinden, und zwar in einer Schweigespirale, wie sie Elisabeth Nölle-Neumann beschreibt. Indem ich mich nur noch umgebe mit irgendwelchen Medien, die mir sagen, der sogenannte kollektive Westen, ja was für ein Kampfbegriff, sei böse, Deutschland müsse aus der NATO austreten, Klammer auf, damit Putin besser zugreifen kann, Klammer zu. Also lauter solche Sachen, wenn Sie sich nur noch mit solchen Geschichten umgeben, dann sind Sie in einer Bubble. Und dann werden Sie genauso wie ein Stammtisch in einem Dorf des 19. Jahrhunderts, irgendwann glauben Sie, seien der Nabel der Welt. Sie umgeben sich dann nur noch mit ihresgleichen, lehnen klassische Medien und kritische Medien ab, folgen nur noch dieser einseitigen Propaganda und glauben, die anderen seien Schlafschafe. Und das ist der gefährliche Punkt an der Stelle. Hiervor will ich unbedingt warnen, die Schweigespirale greift auch hier massiv zu und sorgt auf jeden Fall innerhalb der Bubble dafür, dass sie denken, sie seien wirklich Vertreter der Mehrheitsmeinung. Das Ganze kann dann schiefgehen und die Demokratie kann daran zugrunde gehen, wenn plötzlich diese Minderheitsmeinung als Mehrheitsmeinung erscheint und die Menschen draußen außerhalb der Bubble plötzlich glauben, es sei eine Mehrheitsmeinung und sich dieser angeblichen Mehrheitsmeinung anschließen. Also sie lesen immer wieder den gleichen Krempel bei X oder Twitter oder wie das Ding heißt und sie folgen nur den Leuten, die das schreiben, was sie sowieso denken. Sie entfolgen irgendwelche Menschen, die anderer Ansicht sind. Zack, sind sie in einer Blase. Wir haben zum Glück sehr viele verschiedene Blasen. Eine einzelne wird es nicht so leicht zu einer Mehrheitsmeinung schaffen, aber das Problem ist gegeben. Das Potenzial, die Gefahr ist angelegt in diesem Konzept, in dem uns Medien wie Facebook und andere nur noch das vorsetzen, wofür wir uns scheinbar aus Sicht dieser Medien, dieser Anbieter interessieren. Ich selbst bin wirklich ein Verfechter der Vielfalt. Ich gehöre nun wirklich nicht zur Zielgruppe der Taz, aber wenn sie mir mal in die Hände gerät, dann lese ich sie. Mir ist es wichtig, andere Perspektiven kennenzulernen und auch mal zu schauen, wie steht dieses Medium zum Ukraine-Krieg. Also diese ganzen Querverbindungen und Querverweise sind mir persönlich wichtig, damit ich selbst nicht in eine Bubble gerate. Natürlich bin ich in einer Bubble, natürlich, denn jeder Mensch ist am Ende in einer Bubble seiner selektiven Wahrnehmung. Wir können nur dafür sorgen, dass wir dabei nicht allzu einseitig werden. Also wenn Sie ein Freund oder eine Freundin einer pluralistischen Gesellschaft sind, dann schauen Sie nach Vielfalt und dann schauen Sie auch, dass Sie selbst sich vielfältig informieren und sich Ihre Meinungen auf der Basis, naja, sagen wir mal qualitativ qualifiziert, gesicherter Erkenntnisse bilden. Die Schweigespirale. Elisabeth Nölle-Neumann, wie lange ist das her, dass wir das in der Uni hatten? Es ist sehr, sehr lange her und trotzdem gilt dieses Prinzip immer noch. Sie hat es in den 70ern entworfen. Ich sag mal, in den 90ern hatte ich das in der Uni. Jetzt sind schon wieder 30 Jahre vergangen und das Ding gilt immer noch. Ich verlinke Ihnen im Teasertext zu dieser Podcast-Folge den Wikipedia-Eintrag zur Schweigespirale. Lesen Sie sich da mal rein. Es ist wirklich gut erklärt und ich will Ihnen das mal mitgeben für heute in der Hoffnung, dass Sie schauen, dass Sie nicht in irgendeine solche Spirale geraten. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.